Ich bete mal vor der Predigt. Jesus, hab Dank für deine Gegenwart und hab Dank, dass wir darauf bauen dürfen, darauf vertrauen dürfen, dass du an uns handelst, dass du an uns arbeiten möchtest, im besten aller Sinne. Und wir wollen uns dir öffnen und wollen hören, was du zu sagen hast. Wir bitten dich, segne du uns jetzt diese Zeit, Herr. Amen. Tja, ihr Lieben, es ist schön, wieder hier zu sein, nach dem Urlaub. Und ja, in dieser ersten Predigt habe ich gleich so ein Thema, du hast es ja schon gesagt, Jörg, es geht um Demut. Und Demut ist eigentlich was Wunderschönes. Ne, ist nicht nur eigentlich was Wunderschönes, es ist was Wunderschönes. Ich habe mir aber in der Vorbereitung gedacht, es könnte aber sein, dass der ein oder andere vielleicht eine falsche Assoziation hat dazu, dass er vielleicht was anderes, dass ihm irgendwas anderes zuerst in den Kopf kommt. Also ich verspreche euch mal, dass ihr am Ende der Predigt, oder ich hoffe es sehr stark, aber ihr müsstet eigentlich am Ende der Predigt eine gute Definition von Demut haben. Ich wollte es aber auch nicht unangesprochen lassen, dass vielleicht der ein oder andere bei Demut denkt, ja, da denke ich an Demütigen. Oder denke ich an gedemütigt werden. Es ist ja nicht so, dass das irgendwie komplett fremde Worte sind. Ne? Also man kann auch Mobbing sagen, aber im Endeffekt ist das nichts anderes als gedemütigt zu werden von einer Gruppe. Ja? Also wenn ein Stärkerer einen Schwächeren demütigt und gewaltsam an seinen Platz verweist, dem er denkt, dass der Schwächere irgendwie den er zu bekommen hat. Und diese Demütigung geht dann auch mit einer Beschädigung des Selbstwertgefühls einher. Ist ja klar, ne? Das kann man sich gut vorstellen. Oder mit dem Gefühl der Beschämung, dass man beschämt wird, vor anderen irgendwie bloßgestellt wird. Aber, das möchte ich jetzt einmal sagen, das hat nichts mit der Demut zu tun, von der ich heute rede. Das hat nichts mit der Demut zu tun gegenüber Gott. Okay? Ganz im Gegenteil, Gott will aufbauen, Gott will groß machen. Und Demut ist der Schlüssel dazu. Okay? Und weil es sich meistens in Geschichten besser erklären lässt, Jesus ist da so eine Sache passiert, eine ganz spannende Story, wer sie lesen möchte, ich werde sie jetzt nicht lesen, werde es nur erklären, wer sie nachlesen möchte, sie steht in Lukas 7 ab Vers 36. Und da kommt es zu Folgendem, ein Pharisäer, der Pharisäer Simon lädt Jesus zu sich zum Essen ein. Muss ich gleich jetzt mal am Anfang klären, nicht jeder hat bei Pharisäern ein gutes Bild. Ja, wir Christen haben oft so ein gespanntes Bild. Pharisäer, das sind irgendwie so die, das sind die Heuchler, das sind die Bösen, das sind die Gegner von Jesus. Ich möchte euch gern davon wegbringen und hoffe, dass ihr euch darauf einlasst. Pharisäer waren, ja, es waren die Frommen und Jesus hat oft Streitgespräche mit ihnen geführt oder hat ihnen irgendwas gesagt, hat ihnen auch mal was Provokatives, Konfrontatives gesagt. Aber das hängt nur damit zusammen, weil er selber den Pharisäern so nah war. Sie waren ihm wichtig und er wollte einfach aufdecken, was vielleicht noch nicht so läuft. Aber die Pharisäer, die waren fromm, die wollten etwas von Gott. Das ist doch schon mal gut, oder? Die waren ernsthaft interessiert. Die haben sich ernsthaft ins Zeug gelegt. Und dass man sich dabei auch mal verrennen kann, das können wir wahrscheinlich auch ganz gut nachvollziehen. Also, dieser Simon hat Jesus gehört. Er war wohl scheinbar ganz begeistert und fand Jesus irgendwie spannend und hat gedacht, von dem will ich mehr hören, den lade ich mir jetzt nach Hause ein. Okay? Und wir werden später noch erleben, dass der Simon dachte, dass Jesus der Prophet ist. Der Prophet, der vor dem Messias kommt. Also gehen sie also in den Hof des Pharisäers Simon und die Häuser in Kapernaum spielt das Ganze. Die waren dort in so einer Art und Weise angebaut. Man hat also die ganze Familie, hat die Häuser so angeordnet, dass es einen Innenhof gab. Und in diesem Innenhof, da war also kam die ganze Verwandtschaft zusammen im Endeffekt. Und da hat man dort gegessen und hat dort Feuer gemacht und so weiter. Pfadfinder haben da jetzt gerade eine Idee davon, wie sich das anfühlt. Und man hat sich dann, es steht zwar in der Luther-Übersetzung, dass sie sich an den Tisch setzten oder so ungefähr, aber Tische An Tischen saß man da nicht. Ne? Man hat sich hingelegt, man lag auf Kissen, alles so mit dem Oberkörper in Richtung Mitte, in Richtung des Tisches. Den Tisch gab es auch, aber der war nur 10 Zentimeter hoch, damit man gut draufgreifen konnte. Und die Füße alle so nach außen. Und während des Essens, wie sie so schön essen, was eine nette Sache, da kommt plötzlich eine Frau angerannt. Keiner weiß so richtig, wo kommt sie her, was will sie da, wer ist sie, was will sie. Und sie rennt zu Jesus, fällt vor seinen Füßen nieder, das ist ja das Erste, was sie zu greifen kriegt, weint und macht seine Füße ganz nass und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und dann zerbricht sie so eine Phiole, so ein Alabastergefäß, Alabasterfläschchen, zerbricht es und das Öl reibt sie auf Jesus seine Füße. Ja, und salbt ihn damit. Okay, was soll das? Was ist das für eine Episode? Der Clou an dieser Frau ist, sie ist doch nicht irgendeine. Sie ist doch eine Bekannte. Man kennt sie. Sie ist nämlich eine Sünderin. Was ist denn das für ein Beruf? Naja, Sünder ist kein Beruf, aber es ist zumindest eine Beschreibung für eine bestimmte Gruppe an Menschen. Sünder sind Leute, die von Berufswegen sündigen. Die können gar nicht anders. Also ein Gerber, der mit toten Tieren arbeitet, weil er heute also Leder herstellt, der fasst totes Tier an, der ist ein notorischer Sünder. Das sagt nichts über seinen Lebenswandel aus. Ein Geldverleiher war ein notorischer Sünder. Der hat immer wieder durch seine Arbeit gesündigt, also war ein Sünder. Und genauso war es diese Frau. Man weiß nicht genau, warum. Es ist aber so, dass die Frauen, wenn sie Sünder waren, meistens waren sie Prostituierte. Aus unterschiedlichsten Gründen. Weil sie Witwen waren, nichts anderes wussten, wie sie ihr Geld verdienen sollten oder. Sie war eine Sünderin. Und als frommer Jude wollte man mit denen nichts zu tun haben. Ihr kennt das vielleicht auch. Man denkt vielleicht manchmal so, ach, meine Kinder lasse ich nicht, also mit denen lasse ich meine Kinder vielleicht nicht spielen. Das ist eigentlich gemein, ne? Sollte man nicht machen. Aber diesen Gedanken kann man schon mal haben. Und so war das damals auch. Mit Sündern wollte man nichts zu tun haben. Und das Bemerkenswerte an dieser Frau noch dazu ist, man wusste in der Gesellschaft ungefähr, wo man seinen Platz hat. Ja, also wenn man Sünder war, man musste den Frommen jetzt auch nicht auf den Keks gehen. Also da hat man jetzt nicht gestört oder so. Jeder hatte so seine Stadtteile oder seine Orte im Dorf, wo er sich aufgehalten hat. Man muss sich jetzt nicht gegenseitig ins Gehege kommen. Aber sie doch, sie macht es, sie stürmt in diesen Hof hinein, diesen privaten Raum. Oh, was? Dann rennt sie zu Jesus hin, zum Rabbi. Sie fasst ihn an, ich bitte euch. Sie weint ihm irgendwie die Füße voll. Was soll das? Sie öffnet ihr Haar. Dafür gibt es in manchen Ländern Strafe heute noch. Gab es damals auch. Und trocknet ihm die Füße ab und dann salbt sie ihm die Füße. Ich bin mir sicher, dass die Frauen, die Töchter und die Frauen und so weiter von Simon und seinen Verwandten, die hatten sich mit Sicherheit alle zurückgezogen. Die waren in der Küche, die waren irgendwo, haben die sich zurückgezogen. Weil die Frauen natürlich zu Hause durften die offenes Haar tragen, aber die Männer durften es nicht sehen. Und deswegen sind die halt irgendwie verschwunden, dass sie keiner sieht. Und diese Frau kommt einfach gerannt und weint Jesus die Füße voll. All das war verboten. Und was noch so merkwürdig ist, sie hat ein Alabasterfläschchen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Alabaster, das ist Stein. Das ist bearbeiteter Stein, der fast durchsichtig ist. Ihr könnt mir glauben, dass man Alabaster nicht einfach in Kapernaum kaufen kann. Im Dorfladen. Sowas kriegt man in Ägypten. Sowas wird in Ägypten hergestellt. Dass man Stein so behaut, so bearbeitet, dass er durchsichtig ist. Und in diesem Alabasterfläschchen ist auch nicht irgendwas drin, da ist ein ungeheuer teures Öl drin. Also wird schon mal klar, diese Frau war keine Prostituierte einfach aus dem Dorf. Es gab auch damals schon Edelprostituierte, Frauen, die gebildet waren, die sehr intelligent waren und die in der High Society verkehrt sind und dort ihr Geld verdient haben, natürlich mehr Geld verdient haben. Vielleicht ist sie so eine. Vielleicht kommt sie daher. Okay, wir lassen die Frau mal, ist gerade beschäftigt. Simon, der Pharisäer, der liegt damit zu Tisch und denkt sich, das ist mein Haus. Hier habe ich das Sagen. Was Simon jetzt machen könnte und was jeder verstanden hätte, ist, wenn Simon gesagt hätte, hier, Diener, komm mal bitte ran und entferne diese Frau. Hätte jeder verstanden. Das wäre eigentlich die Reaktion gewesen, die dran gewesen wäre. Aber Simon macht was anderes. Er lässt das erstmal laufen und beobachtet die Situation. Und er denkt bei sich, und das steht auch in dem Bibeltext drin, er denkt bei sich, Moment mal, wenn Jesus nicht begreift, wer ihn da gerade anfasst, ich dachte ja, der ist Prophet. Ich dachte, der wäre ja ein besonderer Mann. Aber wenn der noch nicht mal begreift, dass das eine Prostituierte ist, die ihn da anfasst, eine Sünderin, dann kann es mit seinem Prophetenamt ja nicht so weit her sein. Weil man ist damals davon ausgegangen, Propheten haben die Gabe der Herzensschau. Das heißt, die wissen, was im anderen los ist. Die wissen, was das für einer ist. Vor denen kannst du dich nicht verstecken. Aber wenn Jesus diese Frau an sich ranlässt, dann erkennt er das scheinbar nicht. Und in diese Lage, der Simon ist gerade noch am Überlegen, die Frau ist gerade noch am Salben. In diese Situation hinein redet Jesus und sagt, hey Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon sagt, Herr, sprich, ich bin interessiert. Und in diese unglaublich gespannte Lage hinein erzählt Jesus ein Gleichnis und sagt, hey Simon, stell dir mal vor, da ist ein Geldverleiher. Und Geldverleiher, was haben Geldverleiher? Die haben Schuldner, die haben Menschen, die sich bei ihnen Geld leihen. Und Jesus sagt, der hatte zwei Schuldner. Der eine schuldet ihm 50 Denare, also ungefähr ein Jahresgehalt, ein Monatsgehalt, ja, ein üppiges Monatsgehalt. Und der andere, der schuldet ihm 500 Denare, also ungefähr ein üppiges Jahresgehalt. Und er sagt, beide können es nicht zurückzahlen. Sie haben keine Möglichkeit, das Geld zurückzuzahlen. Und dann sagt der Geldverleiher, okay, ich schenk's euch. In Klammern, das wäre nie passiert. Egal. Er schenkt es beiden und Jesus sagt, was glaubst du, wer freut sich denn mehr? Und dann sagt Simon, naja, der mehr geschenkt bekommen hat, der, dem er 500 Denare erlassen hat. Okay, soweit, so logisch. Und Jesus sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und am Ende vergibt er der Frau ihre Sünden. Er sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Wo steckt denn jetzt bitte in dieser Begebenheit die Demut? Könnt ihr mir das erklären? Ich kann es euch sagen. Sie steckt in beiden Personen, im Simon und in der Sünderin. Ich dachte mir immer, als ich das gelesen habe, naja, der Simon ist halt ein guter Mensch und deswegen hat er wenig zu vergeben. Er ist ein Frommer und deswegen ist er auch weniger euphorisch. Der arme Kerl, was soll er machen? Ne, hat sich immer Mühe gegeben, jetzt wird er dafür irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Aber es ist Quatsch. Es ist das unterschiedliche Verhältnis der beiden, unterschiedliche Verständnis der beiden. Die Sünderin hat ihre Schuld tatsächlich erkannt. Sie hat sich dafür geöffnet, dass Gott zeigen kann, was Sünde in ihrem Leben ist. Sie hat begriffen, welchen Platz sie vor Gott hat. Und das hat sie dafür geöffnet, dass ihr vergeben wird, dass Gott seine Gnade ihr geben kann. Dieser Blick auf die Sünde hat sie demütig gemacht und Jesus konnte ihr vergeben. Und der Wert dieser Frau war zu keinem Zeitpunkt verändert. Der Wert dieser Frau war zu keinem Zeitpunkt irgendwie unterschiedlich. Diese Frau war zu jedem Zeitpunkt in Gottes Augen sein geliebtes Geschöpf. Schon als Sünderin und auch als Begnadigte. Sie war immer geliebtes Geschöpf Gottes. Der springende Punkt war es, dass sie erkannt hat, dass sie Sünderin ist und dass sie demütig geworden ist. Simon hingegen, der war seiner Sache etwas sicherer. Der wusste auch, dass er Sünder ist. Ja, und nur weil die einen Menschen Sünder heißen, heißt nicht, dass die frommen Juden nicht gedacht haben, dass sie Sünder wären. Die wussten auch, dass sie Sünden begehen. Ja, und sie wussten auch, dass sie die Gnade Gottes nötig hatten, aber immer so auf so einem wohltemperierten Level. Also man kennt seine Sünden und wenn man das nächste Mal im Tempel ist, dann bringt man Opfer und so weiter und dann ist wieder gut. Aber der Unterschied war, dass Simon wesentlich abgebrühter war. Der war schon in so einem System drin, er wusste genau, wie man mit Schuld umgeht. Vielleicht hatte Simon auch schon die ein oder andere Erfahrung gemacht, die ihn außen abgehärtet hat. Vielleicht wurde er auch schon mal bloßgestellt mit Schuld. Vielleicht wurde er schon mal bloßgestellt mit anderen Dingen und er hatte sich so eine Schale zugelegt, so eine harte Schale. Und wenn jetzt von Gnade geredet wurde, ne, das hat er sich angehört und hat er sich gedacht, ne, das ist auch ganz nett, ja. Und das packe ich mir eben noch ran, das nehme ich auch gerne in Kauf, ja, das mit der Gnade, das ist ja schön. Aber er selbst war schon verhärtet. Er konnte nur noch sehen, ja, also da ist schon irgendwie Schuld, das mag sein, aber das kriege ich schon los demnächst. Und ehrlich gesagt, ist es bei uns genau dasselbe. Wir sind die Frommen. Wir sind diejenigen, die Gott nachfolgen, oder? Soweit richtig? Könnte es sein, dass wir an der einen oder anderen Stelle auch schon verhärtet sind? Dass wir uns auch schon irgendwie mit diesem System zurechtgefunden haben und sagen, nee, ist schon klar, ich weiß ja, dass Gott mir meine Sünden vergibt, habe ich schon ganz oft gehört und Gnade habe ich auch schon ganz oft gehört, da muss jetzt, ist schon okay. Aber trotzdem sind wir verhärtet, weil auch wir verletzt wurden, weil auch wir vielleicht schon mal bloßgestellt wurden. Gott lädt uns ein, uns vor ihm verletzlich zu machen. Gott lädt uns ein, diese blöde Schale abzulegen und verletzlich zu werden und demütig zu ihm zu kommen, zu erkennen, was wir vor ihm für einen Stand haben, damit er uns mit Gnade begegnen kann. Gott ist schon da mit der Gnade. Er steht schon hier und sagt so, hey, ich möchte dir so gern vergeben. Ich möchte so gern an deinem Leben arbeiten. Ich möchte dich so gern heilen. So viele Dinge sind an dir, in dir kaputt gegangen, weil andere Menschen dich verletzt haben, weil andere dir Unrecht getan haben. Aber ich komme nicht an dich ran. Du lässt dir das immer wieder sagen mit der Vergebung. Das ist ja alles schön und gut. Du weißt das auch alles ganz genau. Aber lass mich doch bitte in dich rein. Lass mich doch an dich ran. Lass es doch zu. Demut ist nicht dazu da, uns zu demütigen. Demut ist dafür da, um uns zu öffnen vor Gott. Der Simon war bestimmt ein cooler Typ. Aber in seiner frommen und selbstsicheren Haltung hat er von Jesus wahrscheinlich nur noch ein paar schlaue geistliche Worte erwartet. Gib mir mal noch ein paar Ideen. Also wie geht denn das mit dem Glauben? Vielleicht hat er noch eine pfiffige Idee, wie man da irgendwie noch mehr rausholen kann oder so. Die Sünderin, die da kommt, ist nicht mehr Sünder als Simon. Beide, Sünde braucht man nicht aufzählen. Sünde kann man nicht zählen, Sünde kann man nicht wiegen. Keiner hat eine größere Sünde oder eine kleinere Sünde. Wir sind alle Sünder. Aber Demut führt dazu, dass Gott an mir arbeiten kann, dass Gott mir gnädig sein kann. Und ich bin mir sicher, dass Gott gerne dem Simon gnädig gewesen wäre, dass er ihm gerne von Herzen tief vergeben hätte. Aber ja, irgendwie war er noch nicht bereit dafür. Vielleicht hat er es gelernt an dieser Frau. Und wenn ich mich verletzlich mache vor Gott, brauche ich keine Angst zu haben. Wenn ich mich ehrlich mache vor Gott, brauche ich keine Angst zu haben, weil Gott mich liebt, weil er gnädig ist. Und wenn ich das gelernt habe, wenn ich diese Freiheit erlebt habe und wenn ich auch dieses, Gott will uns wiederherstellen, Gott will an uns arbeiten, wenn ich das erlebt habe, dann kann ich auch in Demut auf andere blicken. Es ist ja oft so, wir wollen ja gerne unseren Blick als Christen auch auf andere richten, oder? Das wird aber immer schwerer, je härter ich bin. Das wird immer schwerer, je härter die Schale um mich herum ist, weil ich ja aufpassen muss. Wenn wir es schaffen, demütig zu sein und Gott an uns arbeiten zu lassen, werden wir wieder frei, auch auf andere zu gucken, für andere da zu sein, auch verletzlich vor anderen zu sein, keine Angst zu haben. Ein demütiger Lebensstil erkennt an, dass Gott die besseren Absichten und die vollkommeneren Pläne für mein Leben hat. Demut ist der Schlüssel dafür, dass Gott in meinem Leben wirken kann. Also lasst uns versuchen, demütig zu sein. Und es ist schön, wenn du jede Woche in den Gottesdienst kommst. Aber ich kann dir sagen, das ist noch keine Garantie dafür, dass du dich öffnest vor Gott. Es ist noch keine Garantie dafür, dass Gott an dir arbeiten kann. Weil Gott dich nicht überrumpeln will. Er will nicht die Tür eintreten und irgendwas in dir machen. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst und dich öffnest. Also lass uns versuchen, demütig zu leben vor Gott und uns mit unserem Leben ehrlich machen. Mit allen Abgründen, Hässlichkeiten, mit all dem Schmutz. Damit Jesus mit seiner Gnade einziehen kann und Veränderung in uns beginnen kann. Und dann können wir das, was Jörg schon gesagt hat, Demut setzt sich zusammen aus zwei althochdeutschen Wörtern. Man könnte es übersetzen mit mutig dienen. Wenn wir es schaffen, demütig zu sein, dann können wir anfangen, mutig zu dienen. Amen.